So, ich glaube, an dieser Stelle möchte ich gern einhaken, nachdem was jetzt einfach Bärbel und jetzt auch Laura gebetet haben. Denn genau darum soll es auch heute gehen bei der Predigt. Nämlich das eigentliche Ziel Gottes. Worum geht es eigentlich? Ich habe schon immer gern gelesen und es gibt einige Bücher, die mich wirklich so treffen, dass ich mich auch nach Jahren noch daran erinnern kann. Und vor etwa 20 Jahren, da habe ich in einem Buch gelesen, und da kann ich mich sogar noch an den ersten Satz erinnern, weil der mich wirklich getroffen hat. Und dieses Buch, das hieß Leben mit Vision. Und der erste Satz, der lautete: Es geht nicht um sie. Ja, es geht nicht um sie. Und ich hatte jahrelang gehört, dass ich Gott wichtig bin, dass er sich für alles interessiert, was mich betrifft. Ja, und dann dieser Satz. Ja, es geht nicht um mich. Ja, wie jetzt? Ja, worum geht es dann? Und um diese Frage zu beantworten, worum es eigentlich geht, wenn es nicht um mich geht, möchte ich einfach einen Rückgriff machen auf das Volk Israel im Alten Testament. Und zwar dieses Volk, das Gott je und je geliebt hat. Dieses Volk, das er erwählt hat, das er gerettet hat, durch alle Zeiten hindurchgeführt und erhalten hat. Dieses Volk, dem er immer wieder gnädig gewesen ist und für das er auch jetzt noch wirklich eine Zukunft hat. Aber über dieses Volk, genau über dieses Volk, spricht der Prophet Hesekiel im Auftrag Gottes das Folgende aus. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann könnt ihr da nachschauen. Ich kann mal kurz gucken, wo ich das Kapitel habe. Okay, das ist Kapitel 36. Das ist ja auch ganz bekannt. Da ist diese bekannte Stelle drin mit dem neuen Herz und dem neuen Geist. Kapitel 36. Und manchmal liest man aber eben nur diese Stelle so aus dem Zusammenhang raus. Aber eigentlich sehr interessant, was da davor und danach steht. Und deshalb, wir schauen uns mal an Kapitel 36 im Hesekiel. Und ich beginne Vers 21. Könnt gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibel da habt. Da tat es mir um meinen heiligen Namen leid, denn die Leute von Israel entweihten ihn, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel: So spricht Jahwe, der Herr. Ich mache es nicht wegen euch, ihr Leute von Israel, sondern ich greife wegen meines heiligen Namens ein, den ihr überall, wohin ihr unter den Völkern gekommen seid, in Verruf gebracht habt. Ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin, Jahwe, spricht Jahwe der Herr. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern einsammeln und euch auf euren Grund und Boden zurückbringen. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wir sehen hier also an dieser Stelle, die wirklich Gottes Herz für das Volk zeigt. Ja, wir sehen, wie Gott sie befreit hat, wie er darauf hinweist, wie er es ist, der sie verändert. Und er zählt hier diese ganzen Segnungen auf, die Gott für sie hat. Also wie Gott sie ernährt, wie er ihnen Erfolg gibt oder sie erfolgreich sein lässt, wie er ihre Städte wieder aufbaut. So, Gott hat dieses Volk erwählt. Und das macht er auch immer wieder deutlich durch die ganze Geschichte des Volkes Israel hindurch. Aber warum hat Gott sein Volk Israel erwählt? Warum hat er es erwählt? Das wird auch deutlich in dieser Stelle. Ich habe früher immer gedacht, also ich bin damit aufgewachsen, so dass Israel, dass das Volk Israel so was ganz Besonderes ist. Natürlich der Augapfel Gottes. Und ich habe mich aber trotzdem immer wieder gefragt, wie kommt es, dass Gott sich ein Volk erwählt? Liebt er das mehr? Ist es so wie ein Vater, der ein Lieblingskind hat? Und ich habe das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Aber wenn man ja, wenn man jetzt hier insbesondere Vers 23 anschaut, dann sieht man eigentlich den Grund, warum Gott sich ein Volk erwählt hat. Vers 23, dann heißt es, dann werden auch die Völker erkennen, dass ich es bin. Das heißt also, das Volk Israel wurde nicht erwählt, weil Gott irgendwie ein Lieblingsvolk oder ein Lieblingskind hat, sondern er verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel mit dem Volk Israel. Er will nämlich, dass an diesem Volk, das er sich erwählt hat, die Nationen, also die ganzen anderen Völker sehen, was für ein herrlicher Gott er ist. Sie werden ihn nämlich erkennen und sie sollen an diesem Volk sehen, wie gut es ist, unter Gottes Herrschaft zu leben. Um dann auch, dass eben auch diese Völker zu ihm kommen. Das heißt, paradoxerweise hat Gott also alle Völker im Blick, wenn er sich ein Volk erwählt. Warum? Weil natürlich aus diesem Volk ja das Heil kommt. Das heißt, er erwählt dieses Volk, aber mit dem Ziel, dass alle Völker zu ihm kommen. Und das Gleiche, genau das Gleiche ist eigentlich wahr für seine Gemeinde. Gott hat jeden von uns persönlich erwählt und ich bin da so froh und dankbar darüber. Und ich liebe den Epheserbrief, wo das einfach so ganz klar drin steht. Und das wollen wir einfach zusammen mal lesen. Wir haben es natürlich schon sehr oft gelesen, aber ich glaube, diese Verse, die kann man nicht oft genug lesen. Also Epheser 1, 3 bis 5 mal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. So, was wir hier lesen ist, Gott hat uns erwählt und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und das ist so herrlich und ich bin sowas von dankbar dafür. Aber warum hat er das getan? Das steht hier, nach dem Wohlgefallen seines Willens, also einfach, weil er es so wollte. Und wozu? Das steht hier auch, Vers 6, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner herrlichen Gnade, damit nämlich seine Herrlichkeit sichtbar wird an der Gemeinde, an uns als Einzelnen und er gelobt wird. Das ist der Grund. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, dass das immer wieder auch wiederholt wird, wozu er das getan hat. Also wir lesen mal weiter, Vers 7 bis 14. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die wir schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben hier also in diesem wunderbaren Teil des Epheserbriefs diese Aufzählung dieser ganzen Segnungen. Wir sind erwählt, wir sind Kinder, wir sind Erben. Und dann wird aber ganz deutlich, wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, das wird dreimal genauso wiederholt. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und es ist letztlich wie beim Volk Israel. Es geht darum, dass an unserem Leben Gott sichtbar wird und sein Name groß gemacht wird. Das heißt, wir leben nicht für uns selbst, sondern Gottes Plan ist es, alles, also nicht nur uns, sondern alles unter das Haupt von Christus bringen. Das haben wir da gerade gelesen. Vers 10, ja, alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Er will, dass alle Menschen mit Christus versöhnt sind. Deswegen ist es ja auch unser Auftrag, diese Versöhnungsbotschafter zu sein. Und ich frage dich jetzt, ist es dein Anliegen? Ja, ist das das, wofür du brennst? Weil auch du willst, dass alle Menschen mit Christus versöhnt sind? Ist es wirklich deine Leidenschaft, das, wofür du betest, wofür du bereit bist, dich hinzugeben, dass wirklich alles unter das Haupt von Christus kommt? Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das habe ich von Norbert und Kirsten empfohlen bekommen. Die haben das im Hauskreis gelesen und sich damit beschäftigt. Das heißt Keine Kompromisse von David Platt, einem amerikanischen Missionar. Und der hat es sehr prägnant formuliert, was eigentlich so gerade in den westlichen Gemeindekulturen los ist und wie wenig von dieser Leidenschaft dafür, dass alles unter das Haupt von Christus kommt, eigentlich vorhanden ist. Und er hat Folgendes geschrieben, er hat gesagt, wir leben inmitten von Gemeindekulturen, die gefährliche Tendenz haben, Gottes Gnade von Gottes Ehre zu trennen. Wir leben inmitten von Gemeindekulturen, die gefährliche Tendenz haben, Gottes Gnade von Gottes Ehre zu trennen. Gottes Gnade, ich glaube, ein Verständnis für Gnade ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig, um nicht irgendwie gesetzlich zu werden, in Gesetzlichkeit abzurutschen oder nicht irgendwie in Leistungsdruck zu verfallen. Aber wenn diese Gnade von ihrem Ziel losgelöst wird, nämlich dem Ziel, dass alle und alles unter das Haupt von Christus kommt, dann ist das traurige Ergebnis eine egozentrische Christenheit, die das Herz Gottes verfehlt. Das sind dann einfach Christen, die zwar eine persönliche Beziehung zu Christus haben und pflegen, aber ja, bei denen sich eigentlich der Lebensstil so gut wie überhaupt nicht unterscheidet vom Leben anderer um uns herum. Ja, man kann sich so extrem um sich selber drehen. Man ist dann zwar gerettet und man liebt Jesus und man lebt diese Beziehung irgendwie, aber es geht halt doch dann irgendwie doch nur um Gott und mich und diese individuelle Beziehung. Und dann ist man eingebunden in seinen Job und schaut kaum über den Tellerrand hinaus. Man schaut, dass man so sein Haus im Griff hat oder den Garten. Ja, man kümmert sich drum, genauso wie alle anderen, einmal im Jahr Urlaub, man geht dem Hobby nach. Man genießt so die schönen Sommerabende, das Grillen, ein Glas Wein auf der Terrasse und so weiter. Das ist das, worum sich so das ganze Leben dreht, so das Alltagsleben. Und das alles an sich ist nicht verkehrt, ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Aber wenn darauf eine Priorität liegt oder wenn es allein darum geht, ja, wenn das mehr Zeit, Geld und Interesse in Anspruch nimmt, als die Ziele und Aufträge Gottes und als dieses Herz Gottes, dass wirklich alles unter das Haupt von Christus kommt, dann ist da gewaltig etwas in Schieflage geraten. Aber ganz gewaltig. Der Charles Finney, einer der bekanntesten Erweckungsprediger in Amerika, das war frühes 19. Jahrhundert schon, hat er gelebt, ja. Der hat es eigentlich auch damals schon so bemerkt und auch davor gewarnt und hat gesagt, sobald die Gläubigen ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigene Gemeinde begrenzen, sogar ihre eigenen Missionsnachrichten nicht lesen und kein Interesse an der Not der Welt zeigen und den Aufträgen, die Gott ihnen gegeben hat, nicht gehorchen, wird sich der Geist Gottes von ihnen zurückziehen. Ja, das ist so ein richtiger Erweckungskiller. Ein absoluter Erweckungskiller. Und das Gleiche ist es heute eigentlich noch genauso, ja. Wenn wir uns für die Sportnachrichten mehr interessieren als für die Missionsnachrichten von Open Doors. Ja, wenn uns es wirklich wichtiger ist, wie jemand gespielt hat, als die Not in der Welt und wir Ja, oder das Gebet auch für sie, die Fürbitte, dann ist da ganz, ganz gewaltig was in Schieflage geraten. Und auch wenn wir, ja, wenn wir einfach nur im Fokus haben, wie dankbar wir sind, ja, dass es uns so gut geht, wir drücken diesen Dank zwar Gott gegenüber aus, das ist ja schon mal gut, aber wenn es dabei bleibt und wir sagen, Gott, danke, dass es mir so gut geht, ja, als würde es um mich selber gehen. Als würde es nur darum gehen, dass Gott mich liebt und dass ich deswegen jetzt einfach ja, dieses gute Leben habe. Das ist nicht das eigentliche Ziel. Und manchmal wird das Evangelium so zusammengefasst in einem Satz, ja, Gott liebt dich und hat dich deshalb erlöst. Das stimmt beides, ja, Gott liebt dich total, er hat dich erlöst, aber es ist trotzdem nicht das Ziel des Evangeliums. Und in diesem Buch Keine Kompromisse, er hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut formuliert und er hat gesagt, die Botschaft der Bibel ist nicht, Gott liebt mich, Punkt. Als wären wir das Zentrum unseres eigenen Glaubens. Sondern die Botschaft der Bibel lautet, Gott liebt mich, damit ich ihn, seine Wege, seine Errettung, seine Ehre und seine Größe unter allen Nationen bekannt mache. Nicht wir sind das Ziel des Evangeliums, sondern Gott ist das Ziel. Und ich fand auch sehr interessant, dass der Autor auch die Frage erhoben hat, warum will Gott sich eigentlich selber loben? Ja, wie kann es sein, dass er uns segnet, nicht wegen uns, sondern wegen sich selber? Und man könnte ja eigentlich auf die Frage kommen und sagen, ist es nicht egoistisch von Gott, sich selber groß machen zu wollen? Sich selber die Ehre, ja, selber die Ehre haben zu wollen und dass er uns erwählt hat, damit wir ihn ehren, damit das Lob seiner Herrlichkeit größer wird. Ist doch eigentlich egoistisch. Und er hat es dann einfach so beantwortet und ich fand es echt, echt gut, ja, weil er dann gesagt hat, Moment mal, aber wenn Gott Gott ist, wen sollte er denn sonst groß machen? Ja, wen sollte er denn sonst groß machen, wenn nicht Gott? Er ist doch das Zentrum des Universums und aller Ehre im gesamten Universum würdig. Ja, aber wenn Gott jetzt das Ziel ist, heißt es dann, ich bin ihm egal? Bin ich irgendwie nur ein Rädchen im Getriebe, ja, das Gott irgendwie für seine Zwecke ausnutzt, um alles in so einen größeren Zweck einzubinden? Nein, ich würde das so niemals formulieren, weil er jeden von uns wirklich maßlos liebt, ja, das ist nicht irgendwie eine Zweckverbindung. Er liebt wirklich jeden von uns total und wir sind ihm wichtig. Er ist voller Leidenschaft für jeden einzelnen von uns und wir haben das vorhin gesungen, ja, I'm forgiven because you were forsaken. Amazing love. Also diese wunderbare Liebe, mit der uns der ja, der König geliebt hat, ja, die wir irgendwie gar nicht so richtig verstehen können. Das ist wirklich wahr. Er liebt uns ohne Ende. Und trotzdem müssen wir das eigentliche Ziel verstehen, worum es eigentlich geht, nämlich die richtige Perspektive bekommen für das große Ganze, nämlich für das Reich Gottes. Es geht nicht nur um eine individuelle Beziehung zu Gott, sondern es geht um sein Reich, ja, um das Reich Gottes. Das ist sein Anliegen. Und ich meine, das kommt in diesem Lied I'm Forgiven genauso raus, weil am Ende heißt es, nachdem diese amazing love, nachdem diese wunderbare Liebe proklamiert wird, heißt es nämlich am Ende, in all I do, I honor you. Also in allem, was ich tue, gebe ich dir die Ehre oder sollst du geehrt werden. Und genau darum geht's. Ja, das heißt, Gott schafft, segnet und rettet jeden von uns. Mit einem radikalen weltweiten Ziel. Ja, und wir wollen einfach dieses Ziel nicht verfehlen. Wir wollen das Herz Gottes nicht verfehlen. Und ja, ich hoffe einfach und bete, dass du dich eins machst mit diesem Ziel. Und was machen wir jetzt damit, wenn wir einfach merken, dass wir, was dieses Ziel angeht, jetzt in Schieflage geraten sind? Ja, was machen wir, wenn wir denken, okay, ja, das so, wie ich bisher lebe, das entspricht eigentlich nicht dem, sondern ich bin eher jemand, der abgerutscht ist in dieses egozentrische Christsein, wo es um Gott und mich geht und um mich und um mich. Was machen wir da, ja? Wie bei Israel. Verurteilt uns Gott dafür? Ja, muss ich mich jetzt irgendwie dafür verurteilen, Verdammnis fühlen? Nein. Es gilt genauso wie bei Israel die absolute Gnade. Ja, Gott ist gnädig. Und genauso wie er Israel immer wieder zurückgerufen hat, ja, macht er das bei dir und bei mir. Und das ist aber genau das, was Gott jetzt tut. Es ist ihm nicht egal, wenn wir da in Schieflage sind. Aber er ruft zur Umkehr. Er verurteilt nicht, aber er ruft zur Umkehr. Und genau das tut er heute mit uns, ja, mit uns als Gemeinde, mit uns als Einzelnen, mit dir. Er ruft dich zur Umkehr. Wenn bei dir da was in Schieflage ist, dann ruft er dich zur Umkehr hier und heute. Und das soll einfach geschehen. So, genieß seine Gnade. Aber ich lade dich eins, dich eins zu machen mit dem eigentlichen Ziel. Nämlich zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. Und danach zu eifern, dass wirklich alle und alles unter das Haupt von Christus kommt. Zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. Und danach zu eifern, dass alle und alles unter das Haupt von Christus kommt. Amen.